Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast ist mehrfach Unternehmer, der international sehr erfolgreich ist. Er selbst beschreibt sich als multikulturelle Persönlichkeit und wir erfahren heute mehr über seine außergewöhnliche Lebensgeschichte. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Hans Reinisch. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wann hast du zum ersten Mal, in welchem Alter und in welcher Situation zum ersten Mal so irgendwie das Gefühl gehabt, unternehmerisch zu denken, was vorzuhaben, ein Projekt? Wann quasi kam dein unternehmerisches Leben auf dich zu?
Ich glaube, dass man es erst im Nachhinein langsam dann weiß oder sagt, ah ja, das war so irgendwo der erste Schritt zum Unternehmertum, und wenn man es in der Zeit gar nicht realisiert. Heute, aus der heutigen Sicht betrachtet, war es die Zeit, wo ich als Jugendlicher 13, 14 Jahre mit Schwimmen als Leistungssport begonnen habe und dann durch einen reinen Zufall einer der ersten Sportler, oder eigentlich der erste Sportler war, der für eine wirklich prominente Marke, damals waren es noch nicht prominent, Werbung gemacht habe. Und zwar war das Adidas. Damals in Kärnten in Viktring hat jemand die Firma übernommen und hat gesagt, wir brauchen ein Aushängeschild, das irgendwo diesen Jugendlichen als Vorbild gilt. Und hier haben wir als Schwimmer damals zur Verfügung gestellt, habe die ersten Adidas-Badehosen mitkreiert, 13, 14 Jahre, die Taschen, die Adidas-Tasche, den Trainingsanzug mit den berühmten drei Streifen als erster haben dürfen und bin dann mit der Adidas-Jacke mit dem großen Österreich-Logo hinten in die Schule gegangen und alle haben mich also bewundert. Und heute, wenn ich heute zurückdenke, war das ein bisschen der erste Schritt in das Unternehmertum, denn ich habe meinen damaligen Werbevertrag als 14-Jähriger selbst verhandelt mit dem damaligen Geschäftsführer, der gesagt hat, naja, da kriegen sie ein Quant dafür und dann treten sie Werbung auf. Und ich habe gesagt, naja, das kann es aber nicht sein, da brauche ich schon ein bisschen Geld zum Herumfahren. Und haben mir, das muss man dazu sagen, es war 1973, 72, 74, so in etwa, ja, Zeiten, haben mir ein damaliges 7.000 Schilling monatliches Salär heraus verhandelt. Ja. Wow. Also das wurde, ich würde mal sagen, war so der erste unternehmerische Geist, wo ich gedacht habe, naja, umsonst mache ich das nicht. Ja. Cool. Die verkaufen mir viele Badehosen, wenn ich da stehe, und das haben sie dann auch getan. Also das war so, das habe ich aber damals nicht gewusst. Ja. Weil damals war nur wichtig, kann man Geld verdienen, weil ich wollte unbedingt ein Moped haben.
Und so quasi von diesem ersten, jetzt rückblickend betrachtet, unternehmerischen Denk- und auch Verhandeln, was war so dann das erste eigene Projekt, wo du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich die Idee, das Projekt selbst an?
Und das ist ein bisschen später gekommen, und ich glaube, das zieht sich auch ein bisschen als Faden durch meine, sage ich mal, Historie durch. Projekte werden eigentlich tagtäglich oder wöchentlich an mich herangetragen. Das sind so Ideen. Du, was sagst du zu dem oder was ist das? Ja? Und dann glaube ich, das ist meine Fähigkeit, ein Projekt daraus zu kreieren und das Umfeld zu kreieren. Und Unternehmen, ich konnte mir es davor nicht leisten, selbstständig zu sagen, na, das mache ich. Ja. Und so sind Unternehmen an mich herangetreten mit Ideen, die es noch nicht gab. Und ich habe dann mehr oder weniger mein Projekt gemacht. Als Unternehmer natürlich nicht, weil ich es mir nicht leisten habe können. Ich war damals noch immer Angestellter, aber schon für namhafte Unternehmen. Begonnen hat es in den 80er Jahren, frühen 80er Jahren, mit der Kreation des Robinson Club, indem ich eigentlich ja damals als Projektleiter die Winterclubs projektiert habe. Und dann habe ich das Thema Skianimation kreiert. Und die haben alle nicht gewusst, was das ist. Was ist Animieren und Skien? Was ist das ja? Und das habe ich schon als mein eigenes Projekt gesehen. Also natürlich war ich Angestellter des Unternehmens, aber ich habe das auch mit Feder und Bleistift und so weiter kreiert und in Frankfurt gesessen und monatelang bis hin zum, wann gehen die Skifahren und wann beginnt der Hüttenzauber und wie wird die Einteilung sein? Und ich habe also aus der heutigen Sicht habe ich eigentlich dieses Animationsthema entwickelt, natürlich nicht als ich als eigenständiger Unternehmer, aber für ein Unternehmen, das daraus wirklich einen Profit gemacht hat. Und Robinson Club Hotels war ja danach sehr, sehr erfolgreich bis in die heutige Zeit noch. Und das hat sich so durchgezogen. Das ist immer so ein Faden gewesen, der dann weitergegangen ist bis zum Biotrainingszentrum, nicht? Das Dunkelzentrum in Gars am Kamp. Der Willi Dunkel war mein Masseur als Leistungssportler, der dann zu mir gekommen und gesagt hat, du, da gibt es die Idee, ich möchte unbedingt eine Massageschule und in der Schule machen. Und daraus geworden ist dann das Bio-Trainingshotel, wo keiner gewusst hat, was ist das eigentlich. Ja, das Wort Bio-Training, das habe ich einfach kreiert. Ja. Und dann hat es gegeben Schönheit, Schlankheit, Heilfasten, Bio-Training. Das sind so Schlagworte, die ich also kreiert habe. war ich da Unternehmer? Ja, ich war damals mitbeteiligt, aber es war nicht mein Unternehmen, weil ich einfach das Kapital nicht hatte. Ja.
Ich meine, das sind jetzt viele Projekte, von denen du erzählst, die quasi du dir ausgedacht hast oder für andere Unternehmen quasi umgesetzt hast. Was war so quasi auf diesem Weg jetzt rückwirkend gedacht, so der erste prägendste Erfolg, wo du sagst, okay, der Erfolg damals, das war so richtig für mich, der dann der Turbo, der Anschub, der mich einfach im Herzen am meisten berührt hat?
Ich glaube, das waren zu viele. Das war nicht einer. Das waren permanent immer irgendwelche Sachen, die passiert sind. Ja. Einer der wohl nachträglich auch Erfolge, die ich mir so zuordne, obwohl ich damit nicht wirklich viel zu tun hatte, war, also ich war als 17-Jähriger, hatte ich einen damaligen Jugendfreund, ja, das war der Hansi Hölzl, ja, der bei mir, mit mir dann gemeinsam eine Wohnung geteilt hat und der dann gesagt hat, er hätte so ein geiles Lied, das er gerne kaufen würde und schreiben würde, das vom Hansi Lang ist, das heißt Dreh dich nicht um und das könnte so das erste Projekt seiner Karriere sein. Und damals habe ich ihm also geholfen, diese 5.000 Schilling zu finanzieren für das damalige Kommissar-Lied. Ja, habe ich auch nicht gewusst, dass es werden wird. Ja, aber das war für mich emotional in weiterer Folge schon etwas, wo ich mir gedacht habe, hättest du 5.000 Schilling nicht gehabt, hättest du daran nicht geglaubt, hättest den Welthit nicht gegeben, hätte dein Freund das nicht gemacht. Und es hat auch viele Türen und Tore geöffnet in weiterer Folge für das, was ich getan habe. Also das war so ein bisschen eine Initialzündung. Aber deine Frage, was war eigentlich der Antrieb des Erfolges, kommt von früher her. Ich bin als sehr, sehr junger in Österreich aufgewachsen, aber weg von Wiener Neustadt, wo ich dann auch in der Schule war. Und im Leistungssport Schwimmen, kann ich mich heute erinnern, habe ich am Anfang gar nicht schwimmen können. Und als ich dann schwimmen gelernt habe, habe ich mir gedacht, wie steil wäre das in einem Wettkampf mit, das musst du kennen und habe simuliert die anderen, welche Schwimmtechniken die gemacht haben und so weiter. Und dann innerhalb von eineinhalb Jahren war ich erst einmal Staatsmeister und da habe ich gemerkt, was bedeutet es, wenn du etwas eigentlich nicht kannst, dafür auch nicht die Voraussetzungen hättest, weil ich war klein, ich war gedrungen, ich war nicht groß wie der Roland Matthes mit 1,85 Meter und jeder hat gesagt, Schwimmer müssen groß sein, solche Hände haben, solche Füße haben, ich war genau das Gegenteil. Und trotzdem hat durch diesen enormen Ehrgeiz und den Antrieb, nicht aufzugeben, immer daran zu glauben und immer zu wissen, das wirst schon schaffen. Ja. Und dieser Antrieb, den haben, glaube ich, viele Leistungssportler, das war mein Antrieb von Haus aus. Und der erste Erfolg, egal ob jetzt unternehmerisch oder kreativ, kommt daher, dass ich einfach ein Vertrauen habe, ich mache das, ich schaffe das. Es gibt einfach für mich gar keinen Zweifel, dass ich das nicht schaffe. Ja? Und das kommt von daher, glaube ich.
Wow. Ja. Jetzt hast du kurz ein Stichwort schon erwähnt, quasi, wo ich später fragen wollte, Falco oder mehr oder weniger, ja. Jetzt Hans Hölzl. Kannst du was, Frau Biller, aus der gemeinsamen Geschichte was erzählen? Oder?
Naja, das hat sich eben aus einer Jugendfreundschaft entwickelt. Ja, und ich habe mit Musik relativ wenig am Hut gehabt. Ich habe natürlich auch ein bisschen Akkordeon und Piano spielen können, aber noch nie mit Musik. Ich habe nie eigentlich den Drang gehabt, ich will Musiker werden. Ja, das war eigentlich, ich wollte Sportler werden. Ja, ich war Sportler, ich war Leistungssportler, war relativ früh, war ja bei zwei Olympiaden im Olympiakader mit dabei und Weltmeisterschaften, Olympia. Und für mich war der Sport. Ja, also das waren für mich die damaligen Heroes. Musiker waren so, ja okay, das sind die Softies, so Flower Power Bewegung, das ist ja damals noch mit diesen 68er Psychedelic geworden, das war so gar nicht mehr Musik, erst also wirklich, wo es dann Rock'n'Roll, dann war das schon ein bisschen was. Ja. Und der Hans hat damals in Mexpedit in der Ziegergasse gearbeitet für die Fleischerei Ziegler und dann so haben wir uns kennengelernt und irgendwo habe ich miterlebt, was diese beiden Personen, ich sage immer und habe in vielen Interviews gesagt, man muss Künstler verstehen, dass sie eigentlich eine Dualität, zwei Persönlichkeiten haben. Die eine ist diese vollkommen im Hintergrund zurückhaltende, sehr verletzlich und dann nach außen hin lassen sie quasi die Sau raus, weil dann kommt dieses alte Ego raus. Und bei Falco war es halt auch so, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und wenn man das miterlebt, dann entwickelt man ein bisschen eine Sensibilität für Personen. Und das war unsere Freundschaft, das hat es ausgemacht. Das hat sich durchgezogen bis zu seinem Tod in der Dominikanischen Republik. Und wir haben ja diese Jahre, obwohl es nach außen nicht so sichtbar war, als Freunde gemeinsame Dinge gemacht. Ja, ich war nie wirklich involviert in die Entstehung von, sage ich mal, seinem persönlichen Leben, aber ich war halt immer irgendwo mit dabei. Und ich war ja dann auch Chef der Plattenfirma, habe ihn selbst unter Vertrag genommen und war bei den letzten Alben und so weiter dabei. Das heißt, es hat schon einen Einfluss darauf gehabt. Aber es ist halt so, wie wenn du mit deinem Freund gemeinsam ein Projekt entwickelst in einem Unternehmen und eins davon wird also dann sehr erfolgreich. Also das war so diese Falco-Sache. Und natürlich auf der anderen Seite wieder, sage ich immer wieder, mein Freund war Hans Hölzel. Ja, meine unternehmerische Seite, was ich daraus gemacht hat, war das Produkt Falco. Das ist zwar vollkommen unterschiedliche Sachen. Und wenn heute sagen, sie haben Falco gekannt, sage ich, das kann schon sein, aber es gibt drei Leute, die Hans Hölzel gekannt haben und da war nicht einmal seine Mutter dabei. Nicht? Und das ist so diese komische Dualität, die man braucht. Auch als Unternehmer. Man muss wissen, wenn man jemanden kennenlernt, will man sich auf einer persönlichen Ebene mit ihm beschäftigen oder will man sich mit seinen Fähigkeiten auseinandersetzen? Und als Unternehmer musst du das schwer differenzieren, weil du brauchst die Fähigkeiten der Personen. Ob der privat ein Vollidiot ist oder ob er gewisse Probleme hat, sind eigentlich nicht relevant. Ja, sie dürfen das nur nicht beeinflussen. Und da musst du halt nämlich eine Toleranz haben, den beiden Personen oder der Person gegenüber.
Du hast jetzt Unterschiedliches erzählt, von Sport, Projektentwicklung für Unternehmen, ja. Dann eben Produkt Falco, wie du gesagt hast. Das klingt für mich jetzt nach so vielen unterschiedlichen Gebieten. Im Endeffekt heißt es immer, also meine Jugend spezialisiert dich auf was, mach ein Ding und das dann gescheit und das gibt auch so viel unterschiedlichen Bereichen jetzt. Wie kam es, gibt es einen roten Faden dahinter? Oder
das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das wurde ich immer wieder gefragt, selbst von meinen eigenen Eltern. Ja. Wenn jemand kommt und fragt, was macht unser Bub, was magst du eigentlich? Ja. Und es ist schwer zuordnenbar, weil ich habe heute noch immer die Probleme, dass wenn ich meine Lebensgeschichte erzähle, was ich teilweise schon immer mehr gern tue, weil die Leute glauben, das kann er nicht erlebt haben, da muss er 140 Jahre sein, da ist unheimlich viel übertrieben und das stimmt alles nicht, ja. Dann rudere ich heute schon zurück und sage es nur Menschen, wo ich weiß, die nehmen mich heute schon noch ernst und selbst die haben noch Probleme damit, wenn ich Dinge erzähle. Der rote Faden zieht sich eigentlich schon durch für mich und zwar glaube ich, dass ich jemand bin, der grundsätzlich vollkommen anders denkt als die Normalität. Ja? Meine Frau jetzt sagt immer, sie kennt niemanden, der sich so kratzt. Ja? Ich tue es und ich weiß ja nicht warum, aber ich mache es. Also ich denke, wenn ich etwas sehe, grundsätzlich nicht in herkömmlichen Bahnen. Und dahinter geht sowieso ein Netzwerk weg, was man denn daraus machen kann. Ich kann das schwer erklären, wenn sie so sternförmig sieht, dann denkt man, ah ja, da könnte man das oder das machen. Und da kommen unheimlich viele blöde Ideen, aber sehr viele von denen, wo die Leute sagen, na, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und das war immer der Erfolg, den ich danach hatte, anders zu denken, anders zu sein. Und es zieht sich ein Faden durch, Kreativität mit einem unheimlichen Schuss von Umsetzungsvermögen durch Willen und durch Marketingkraft, die kann man Dinge einfach vorstellen. Und ich glaube, dass ich eine Fähigkeit habe, und das ist sehr früh im Bauch Trends zu erkennen. Ja, ich kann es nicht erklären, aber ich sehe heute Sachen von mir, wo man denkt, in 3 bis 4, 5 Jahren wird jeder damit einhergehen, wird sagen, wo ist. Und immer wieder war ich zu früh auch dran. Ich habe immer wieder Ideen gemacht, wie zum Beispiel eben dieses Thema Animation. Ja. Meine erste Frage in der Animation war, naja, wie heißen denn die Akteure? Und dann habe ich gesagt, na, das sind die Animateure. Ja, das Wort hat es nicht gegeben. Animation hat es nicht gegeben. Das habe ich mitkreiert. Ja. Aha. Und dann war die nächste Frage, na, sind dann die Frauen Animateusen? Und dann habe ich gedacht, na, das sind Animateurinnen. Ja, und so. Und das, was ist das Biotrainingszentrum? Was heißt das eigentlich? Was ist Biotraining? Ja? Ein Biotraining ist ein Training, das du tust, um deinen biologischen Haushalt klar zu machen. Es hat nichts mit Muskeln zu tun. Du hast Körper, Geist, Seele, Muskeln, Verdauung. Also das war beim Biotrainingszentrum war wichtig, dass du gescheit isst, dass du das bewegst, dass du dann Tee trinkst, dass du gut gesundes Essen hast. Also es war mehr als nur ein Training. Es war nicht nur ein Krafttraining. Und in meinen nächsten unternehmerischen Fähigkeiten, auch in der Musik dann zum Beispiel, war es nicht nur ein Album, sondern da musste dahinter ein komplettes Marketinginstrument sein. Um einen Künstler ein Image und zu promoten, musstest du dieses Image, diese Corporate Identity aufbauen. Wieder zurück, damit wir uns nicht zu verlieren, zum Faden. Ich glaube, dass es immer in der Geschichte Menschen gegeben hat, die diese Trends gefühlt haben, gar nicht gewusst haben, wie sie aktualisieren, musikalisch, malerisch, kreativ. Leonardo da Vinci wird sicher nicht gewusst haben, ob das fliegt und ob er das macht und was passiert. Ja. Aber das sind solche, das sind Menschen gewesen, die Initiativen gesetzt haben, ohne zu wissen, wie sie ausgehen werden. Aber trotzdem daran geglaubt haben, dass es etwas Positives ist. Das klingt ein bisschen vermessen, aber ich glaube schon, dass ich das war so ein Talent, das ich hatte, das dann geschult worden ist, mich einfach an Situationen anzugliedern, anzugleichen, immer was sein und das also durchgezogen wurde. Und ich habe also, ich war der jüngste Plattenchef der Welt damals mit und die haben mich damals genommen, weil sie gesagt haben, sie haben ein Profil von 1200 Leuten durchgescannt und es hat nur zwei Leute gegeben, die diese Kreativität und dieses Anpassungsvermögen hatten an etwas, was eigentlich nicht kann. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie CD produziert wird, ich war noch nie in einem Studio, aber trotzdem habe ich diese Kreativität drinnen gehabt, aber die war gepaart mit einer unheimlichen Wirtschaftlichkeit. Ja, und darum habe ich also auch diese beiden Studien gemacht, die also mit Marketing und Wirtschaft zu tun hatten. Und das ist der Faden, der sich durchzieht. Ob das jetzt ein Robinson Club war, ob das ein Falco Amadeus, ein Nachtflug, ob das eine All-Inclusive-Anlage in der Dominikanischen, ob es ein Biotrainingszentrum, ob es eine Universität in Australien war. Das sind so Projekte, die ich, also Projekte und wirkliche Sachen, die ich gemacht habe. Bis zum heutigen Zeitpunkt, wo ich also dem Frank Stronach im Racino jetzt 3 Jahre lang geholfen habe, jetzt für Schönbrunn ein riesengroßes Wasserspektakel mit Sissi-Ausstellung. Also es sind immer Sachen, wo ich glaube, wo so Initialzündungen gesetzt werden, die die Leute nicht kennen und wo sie es nicht wirklich anfangen. Ja. Und vielleicht kommen wir dann auch noch auf diesen Wertewandel zu sprechen. Mhm. Denn meine Doktoratarbeit war Entwicklung, Entstehung und Wertewandel in der Gesellschaft und die Auswirkungen damals auf den Tourismus. Und das spricht genau das an. Also das ist dieser Faden. Ich glaube, ich bin ein unheimlich kreativer, chaotischer, aber trotzdem wieder organisierter Mensch, der diese Sachen durchdenken kann und immer sieht. Und das Problem ist, ich bin immer zu früh und 10 Jahre später sagen die Leute, nö, das Achso, ja, das kann ich mir erinnern, das, beim Dunkel waren wir, das Dunkelzentrum, das war ja Wahnsinn, wie gut das war. Und dann sage ich, naja, das ist auf einem Reißbrett entstanden, cool. In Wiener Neustadt in Lichtenwert bei meiner Mutter.
Gab es auf diesem doch jetzt sehr langen und auch im global aktiven Weg auch einmal Scheitern oder Niederlagen?
Ich glaube, scheitern tut man immer wieder. Wenn du mich heute fragst, bin ich gescheitert, würde ich sagen, nein. Und zwar, weil diese Art von Mensch, der ich bin und in dem es auch sicherlich genügend andere gibt, der scheitert nie. Der findet immer einen Weg, warum er vielleicht nicht schuld dran ist, weil das waren vielleicht die anderen oder auch nicht, oder weil einfach die Zeit nicht richtig war und demzufolge drehen wir um, machen wir eine 90-Grad-Wendung, gehen 180 Grad in die andere Richtung, weil es gibt einen anderen Weg. Also insofern zweifle ich überhaupt nicht an meinen Erfolg, kämpfe immer wieder damit, jeden Tag, weil immer jemand sagt, na, das geht nicht und das, na, das, na, so machen wir das gar nicht. Ja. Und dann kommt dieser enorme Drang, na, den dann sage ich, na, das machen wir doch, gepaart mit einem unheimlichen Egoismus, na, das jetzt erst recht, ja, und dann wird es das. Ja. Also scheitern, nein. Ja, scheitern gibt es nicht.
Du hast vorher kurz das Wort Wertewandel in den Mund genommen. Ja. Was hast du damit gemeint?
Naja, ich glaube, dass in der Gesellschaft in den letzten, seit wir existieren, der eigentliche Antrieb immer war, dass Menschen für sich selbst unterschiedliche Wertigkeiten aufbauen. Ja? Warum will ich nicht in der Höhle leben? Weil es mir nicht mehr kalt als kalt ist. Also baue ich ein Haus. Ja, also der Antrieb ist eigentlich das Werteverhalten. Ich ändere meine Werte, es ist mir was anderes wichtiger. Egal, ob das jetzt privat ist, ich trenne mich von dem oder von der. Oder wir verändern unsere Werte. Und in den letzten Jahren hat das massiv exponentiell zugenommen. Wir verändern unsere Werte heute schon fast tagtäglich. Ja, früher war ein Handschlag, heute ist ein Vertrag nicht mein Vertrag. Ja, so. Ich glaube, dass ich sehr früh erkannt habe, dass dieser Wertewandel, und da kommen wir wieder auf dieses Trendgefühl hin, ja, ich erkenne irgendwie, wie sich diese Werte verändern und wohin das eigentlich tendiert. Ja. Auf der einen Seite sehr gefährlich, weil ich heute sehe, wohin sich der Wertewandel der Jugendlichen hinwertet und was es werden wird, da bin ich sehr skeptisch. Auf der anderen Seite habe ich das erkannt und ich habe also dieses Beispiel Wertewandel in der Gesellschaft in meiner Doktorarbeit aufgebaut für den Tourismus. Aber der ist eigentlich bezeichnend für die gesamte Gesellschaft. Ja, und habe damals gesagt, es wird am Anfang dieses Wertewandels stehen, dass Menschen in eine Hotelanlage fahren und dort nichts mehr extra bezahlen wollen, sondern die werden einfach sagen, ich will, wenn ich hinfahre, wissen, das kostet mir 1200 Euro oder damals noch 10.000 Schilling und dafür habe ich alles. Ich kann essen gehen, wann ich will, kann schwimmen gehen, wann ich will, ich will ein Surfbrett nehmen. Das war die Bezeichnung des All-Inclusive. Das hat es damals nicht gegeben. Diesen Ausdruck All-Inclusive, kann man gerne nachschauen, der wurde in den Club Mediterranee so leicht entwickelt, aber der deutsche Robinson Club und danach alle anderen haben dieses All-Inclusive-Thema aufgefasst und ich bezeichne mich als einer dieser Vorreiter. Nicht wissentlich, aber ich habe das All-Inclusive sicherlich mit kreiert. In weiterer Folge habe ich dann in meiner Doktorarbeit geschrieben, ja, aber es wird irgendwann einmal so sein, dass Menschen sagen, mir ist es zu wenig, an einem Ort zu sein und es wird Möglichkeiten geben mit einem Hotel, habe ich das bezeichnet. Dann habe ich gesagt, wahrscheinlich wird es irgendwie wie ein Schiff sein, herumzufahren und Orte zu besuchen, einzusteigen, auszusteigen, ohne zu wissen, dass das eigentlich diese Cruise Industry ist. Und habe gesagt, es wird wahrscheinlich Boote und Schiffe geben, die auf der Welt herumfahren und damit die Leute aus- und einsteigen. Wir reden von 1984, da hat noch niemand gewusst, dass es Schiffe gibt mit 2.500 Kabinen. Ja? Und dann habe ich gesagt, es wird als nächste Entwicklung geben, ein sogenanntes Terra Touristica, ein Land, wo der Tourismus stattfindet, weil er dort berechenbar ist und weil es dort alles gibt und da wird es vom Einkaufen und von der Landschaft und so alles geben und das wird möglicherweise wo sein, wo es überhaupt keinen Tourismus gibt, vielleicht irgendwo, wo eine Wüste ist. Ja. Na, wir sehen das, wie es in Dubai ist. Nicht? In Dubai haben sie eine Insel kreiert, haben sie Welten kreiert und so weiter und das habe ich also damals schon gesagt, da wird es dann von der Go-Kart-Bahn und vom Indoor bis zu den Skipisten hin, ja, was ja auch gibt, ja, gehst halt, liegst am Strand und dann gehst Skifahren. Ja. Dieses Land war jetzt Dubai, das habe ich damals noch nicht gekannt, aber dieses Terra Touristica, das ist auch nachlesbar in meiner Dissertation. So, und jetzt wird es interessant. Als die letzte Version dieser Steigerung, wohin der Tourismus gehen wird, habe ich, 1986 habe ich es fertig geschrieben, 92 Dissertation dann publiziert worden, habe ich gesagt, es wird irgendwann mal den sogenannten virtuellen Tourismus geben. Virtual Reality. Und Leute werden dann nicht mehr wegfahren, weil es nicht mehr möglich sein wird, aufgrund irgendwelcher Krisen, aufgrund irgendwelcher Situationen. Wir sind jetzt dort. Und es wird als nächste Entwicklung diese Cyberbrille geben mit dem Anzug, wo du zu Hause sitzt und wie in deinen Netflix-Kanal reintippst und sagst so, ich möchte jetzt gern Strand in Barbados. Da möchte ich daneben haben zwei Bier mit Corona stehen, dann suche ich mir meinen Freund oder meine Freundin aus und das wird alles in einem virtuellen Raum passieren und du wirst dich nicht mehr wegbewegen. Ich glaube, dass wir jetzt bereits mitten in dieser Entwicklung stehen, weil die Leute einfach nicht mehr wegfahren, jetzt durch diese Pandemie auch so, dass sie sagen, das ist zwar viel zu gefährlich, aber jeder möchte vielleicht gerne mal am Markusplatz noch sitzen mit einem Kaffee. Und ich glaube, wir werden uns vielleicht in ein, zwei Jahren unterhalten, wo ein Google, ein Netflix oder wer immer diesen virtuellen Cybertourismus aufbauen wird. Ich bin mir sicher, im Hintergrund arbeiten die Menschen daran jetzt schon. Und das zu erkennen vor 20 Jahren und die Entwicklung zu erkennen, wir sind wieder auf dem Faden, glaube ich, das ist etwas, was ich sehr gut kann. Und das habe ich mir immer zunutze gemacht in den Projekten, bin auch sehr oft angegriffen worden, so nach dem Motto, das ist ein totaler Chaot, das kann es nicht passieren. Aber ich habe es in 90% aller Fälle, in denen ich das Projekt dann vorangetrieben habe, erfolgreich umgesetzt. Ich bin in den 30 Jahren meiner, sage ich mal, unternehmerischen Laufbahn kein einziges Mal gescheitert. Im Gegenteil, es ist eigentlich im Nachhinein noch immer erfolgreicher geworden, als ich es jemals angenommen habe.
Mir kommt jetzt aufgrund dieser Dinge, die du erzählst, das Wort Kreativität in den Sinn, was ja auch in deinem Leben ein sehr prägendes Wort auch ist.
Ich glaube, dass Kreativität entsteht, nicht als Eingebung, sondern ich glaube, dass die unmittelbare Umgebung unter Einfluss deiner Familie und deiner, am Anfang natürlich Mutter und Vater, enorm wichtig ist, um dieses Kreativitätsgen laufen zu lassen. Je mehr dir erzählt wird, was du tun sollst, was du machen sollst und mach das nicht und tu das ja nicht und hin und her, desto schwieriger wird es, kreativ zu werden. Und im Moment ist der Tod der Kreativität der Jugendlichen, dass sie sich nur mehr Informationen holen, die bereits vorgekaut sind. Eine eigene Kreativität, etwas zu entwickeln, gibt es kaum. Ja, natürlich gibt es die noch. Ja, eine Billie Eilish oder wie immer, natürlich sind die kreativ. Aber wenn man schaut, dann sind das meistens Menschen, die, wie wir sagen, nicht normal sind. Die haben also irgendwas, entweder sind es Autisten oder sind es Komiker oder sind es allein. Und sehr viele von denen, nachvollziehbar, sind in Familienverhältnissen aufgewachsen, wo vielleicht sogar ein Elternteil gefehlt hat oder wo sie vernachlässigt wurden. Und plötzlich mussten sie kreativ werden. Ja, ich kann mich erinnern, dass ich als 6-7-Jähriger in Vorarlberg aufwachsend 4 Stunden auf die Alm gegangen bin und dazwischen noch einmal 1 Stunde ein Holzerl gebastelt und habe versucht, einen Fisch rauszufischen und habe Steine aufgelegt und keiner hat sich Ideen gemacht, dass der arme Bub jetzt am 6-7 am Abend nicht auf der Alm angekommen ist, weil wenn er nicht angekommen wäre, hätte man nicht. Ja, aber diese Eigenverantwortung, diese Kreativität und dieses Anpassungsvermögen an alle möglichen Situationen, jetzt ist es kalt, jetzt habe ich Hunger, jetzt nehmen wir ein paar Bären, ja, die wird den Jugendlichen heute einfach weggenommen. Ja? Und Kreativität und Uniformität passt nicht zusammen. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der permanent Uniformität verlangt wird, erwartet wird und Individualität quasi in einer... Was will er denn? Will er vielleicht jetzt... Was ist denn mit dem? Ja, das ist das Problem, das wir in der heutigen Zeit haben. Und für mich war Kreativität ein unheimliches Geschenk der Natur, der Welt, meiner Eltern, gepaart mit einer von meiner Mutter, die gesagt hat, du kannst alles, du kannst alles. Und eins meiner Sprüche, Leitsprüche ist, ich kriege alles, was ich will, und was ich nicht kriege, will ich nicht.
Wobei, jetzt gerade wenn deine Mutter gemeint hat, okay, du kannst alles machen und alles schaffen, was du willst, du hast dich in all deinen Projekten jetzt nicht nur auf Österreich, sondern dich international quasi bewegt über Jahrzehnte hinweg. Das Stichwort Internationalität hat für dich auch eine besondere Energie, glaube ich. Gell?
Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, ich glaube, dass, wenn man das zurückverfolgt, wir im Mittelalter, ich tue mir leid, wenn ich so geschichtlich aushole, die Wandergesellen auf Tour gegangen sind. Daher kommt ja das Wort Touristik. Man ging auf Tour. Und die Erfahrungen, die man dann dort gemacht hat, hat man nach Hause gebracht und dann ist man ein erfolgreicher Schmied oder Hufschmied oder was immer geworden, wenn man das woanders gelernt hat. Und in Zeiten der 70er Jahre war das Ziel, man muss ins Ausland gehen. Jemand mit einer Auslandserfahrung kann nichts. Ja, das wurden also alle die, und für mich war immer das Ziel, ich will in so vielen unterschiedlichen Ländern arbeiten. Ich möchte wissen, wie der Kulturkreis dort ist, ich möchte mich dort beweisen, ich möchte die Sprache lernen, und das habe ich auch immer getan. Wo immer ich war, ob das ist Australien war, ob das Fuerteventura, ob das Spanien war, habe ich die Sprache gelernt, habe mich integriert, habe mich versucht anzupassen und habe dann das mitgenommen. Das macht meine Internationalität. Ich sehe mich als Weltenbürger. Ich sehe mich also nicht als Österreicher oder Europäer. Ich bin jemand mit österreichischem Background und mit Kultur, mit dem ich aufgewachsen bin, aber die Erfahrungen, ich kann genauso viel über Australien und Aborigines erzählen, wie ich über Großglocken erzählen kann, ja, weil ich es erlebt habe, weil ich dort war. Ja. Und das ist auch etwas, was ich also zu diesem Wertewandel, den du gerade angesprochen hast, das hat sich vollkommen umgedreht. Heute ist es fast gefährlich, das Land zu verlassen, weil man nämlich dann das Netzwerk verlässt, in dem man aufgewachsen wird. Ja, also es ist heute schon so, dass man sagt, naja, aber wenn ich da weggehe, dann verliere ich diese Kontakte, weil du heute durch Netzwerke Positionen bekommst. Ja, wenn der Papa das schon war, oder wenn du dort in der dann hast du eine unheimlich große Chance, in diesem Netzwerk nach oben zu fallen. Irgendwann einmal, wenn es da nichts, wenn du dir ja nicht dagegen redest, wenn du ja nicht irgendwas machst, was anrüchig ist, wenn du einfach stempelst, dann kommst du dorthin, ja. Du gehst nicht mehr ins Ausland, ja, weil dann bleibst du gleich am besten dort. Ja. Das ist aber schlecht. Ja, das ist, finde ich, enorm schlecht, weil dadurch wir, ich verwende das Wort ungern, fast ein bisschen so Inzest betreiben. Nicht? Wir kochen im selben Superl und wundern uns, weil das Superl immer gleich schmeckt. Ja. Und diese Internationalität war für mich enorm wichtig, hat mich geprägt und hat mich auch geprägt mit einer, sage ich mal, Weitsichtigkeit, über diesen Tellerrand auch unterschiedliche Kulturen zu sehen. Ja, ich habe in Amerika 20 Jahre gelebt, ich habe in Australien 4 Jahre gelebt. Ich weiß dort, wie die Menschen zumindest ticken, und die verändern sich natürlich auch. Aber ich weiß die Kulturen und habe sie immer akzeptiert und nicht einfach von Haus aus gesagt, naja, ich bin ein Österreicher, ich muss mit der Lederhosen dort reingehen, und, ja, sondern adaptiert. Und diese Internationalität wird jedes Jahr seltener und sie wird angegriffen. Du wirst heute, wenn du mit einer Meinung kommst aus einem anderen Land, sofort abmontiert. Ja, das ist nicht so. Das steht es in der Zeitung, in den Medien, na, das stimmt alles nicht. Ja, wir leben in einer vorgefertigten Meinungsbildungsgesellschaft, in der Sachen so vehement plakativ an die Gesellschaft herangetragen werden, damit sie sich auch keine Gedanken machen, ob es anders sein könnte. Muss ja nicht anders sein, aber es wird Kreativität, Individualismus abgestellt. Ja, und das sehe ich als, wieder jetzt kommt zu meinem Trendverhalten, als eine enorme Gefahr für unsere Jugend. Ja, und die Schwierigkeit, die man heute als Elternteil hat, aber auch als Unternehmer, ist seinen Kindern und seinen angestellten Mitarbeitern, ich rede auch ungern von Angestellten, ja, Teamplayern ist eher was, zu vermitteln, sie müssen kreativ bleiben, individualistisch bleiben. Und die meistens ist dann die Frage, ja, aber wo bringt mir das hin? Ne? Weil da kommen wir nicht weiter. Ja? Und dann musst du halt ihnen sagen, naja, auf weite Sicht gesehen wird dir das einen Erfolg bringen. Und das ist heute sehr, sehr schwierig, weil dieser Erfolg niemand mehr berechenbar ist. Früher konntest du mit einer großartigen Wahrscheinlichkeit, mit Internationalität, dich gegenüber allen anderen durchsetzen. Da ist immer gekommen, sie waren schon dort und sie waren schon da. Ja, mit der internationalen Erfahrung sind sie genau das, was wir suchen. Heutzutage heißt es, warum waren sie denn dort? Was haben sie denn dort gemacht? Warum sind sie nicht Dublin? Warum sind sie nicht jetzt 10 Jahre im selben Betrieb gewesen? Ja? Und das ist sehr gefährlich. Ja? Internationalisierung ist für mich ein wichtiger Prozess, allerdings mit der eigenen Kultur und mit dem Zurückbringen in die eigene Kultur und nicht nur immer dasselbe super lassen.
Du hast jetzt kurz ein Stichwort auch erwähnt, das ist für die jungen Menschen auch sehr schwer, quasi für die Eltern in der Erziehung, aber quasi auch für Unternehmer quasi mit ihrem Team jetzt. Wenn wir jetzt quasi beim Jungen oder bei der Jugend quasi bleiben, was wäre aus all deinen Erfahrungen, deinem bisherigen Weg so die wichtigste Kernbotschaft für junge Menschen, die jetzt am Beginn ihres Weges stehen und sagen, okay, ich will auch erfolgreich werden, egal ob das jetzt Kunst, Kultur, Musik, Unternehmen, völlig wurscht. Aber was ist so quasi die Kernbotschaft für junge Menschen, die auch glücklich erfolgreich werden wollen?
Ich glaube, eins der wichtigsten, sage ich mal, Zielsetzungen jedes Jugendlichen müsste sein, Zeit für sich selbst und für seine Entwicklung zu verbringen. Ja, wir alle haben, glaube ich, Zeit gehabt, um uns mit uns selbst zu beschäftigen und zu erfahren relativ schnell, was wir können, was wir nicht können. Und diese Zeit, sich die Zeit zu nehmen, wird im Moment vollkommen ignoriert. Weil, und ich nochmal, ich bin schon ein Verfechter von Technik, ja, und ich mag ja auch mein Handy. Ja, aber ich verwende das Handy, um die Informationen und um die Sachen, die ich brauche, zu benutzen. Und dann lege ich es weg oder versuche es wegzulegen. Es gelingt mir ja auch nicht. Ja. Heutzutage kleben Jugendliche an diesen internationalen Richtlinien und da mein Handy und da Google und da WhatsApp und da Snap und da Instagram und es läuft ihnen die Zeit davon, sich annähernd damit zu beschäftigen, was sie eigentlich wollen und können. Kreativität null. Ja? Also Zeit, um sich mit sich selbst zu beschäftigen und herauszufinden, wer du bist. Das zweite ist, nicht daran immer sich nur orientieren, was denn der internationale Trend ist. Ja, wenn die alle jetzt rote Haare haben, dann haben wir auch rote Haare. Und wenn die alle jetzt mit den Baguette-Hosen umrennen, dann ist das und alles andere wird verdammt. Wenn der das nicht anhat, dann ist er nicht cool und dann ist er nicht in. Und dieses Besserwissende, das, was 80% haben, ist angesagt und das, was 20% ist, nichts. Ja. Wenn man zurückdenkt, glaube ich, dass die Generation, meiner Generation und auch danach, anders waren. Die wollten alle immer anders sein. Die wollten alle immer, wie die Hippies, wie die Beatles, wie die Vordenker, wie die, da ist Musik entstanden, Kreativität und heute die Musik, wenn man heute die Musik sich anhört, das ist ein bisschen so ein Trendsetter. dann ist es vollkommen wurscht, ob der aus Deutschland, Spanien, Amerika oder Südamerika leute. Das ist dasselbe Beat, das ist dieselbe Musik. Der eine singt halt mit einem deutschen Dialekt mit türkischem Background, und der andere singt halt mit einem Background aus Mexiko und der dritte, das ist alles dasselbe Einheitsbrei. Und ich sage immer, wenn ich heute das Radio höre, das ich früher gehört habe, und dass immer neue Ideen, neue Musiken, heute hörst 27 Tage am Tag dieselbe Nummer. Ja. Das ist Brainwashing. Ja. So wie wenn du die Zeitung aufschlagst und jeden Tag hast du dieselbe Schlagzeile. Ja. Und wieder zurück auf deine Frage. Kritik am Umfeld beginnt mit dem, dass du Wissen hast. Und wenn du kein Wissen hast, dann hast du auch keine Kreativität, dann kannst du keine Meinung bilden. Und das ist der absolute Tod. Also wieder für die Jugendlichen Zeit nehmen, kritisch mit der Situation umgehen, nicht immer alles glauben, was dir vorgelebt wird, und versuchen dir in deinem Umfeld ein bisschen deine eigene, sag ich mal, Welt aufzubauen, an das zu glauben. Und wenn du dann merkst, dass du Neigungen für etwas hast, dass du Voraussetzungen hast, und es muss gar nicht sein, dass du das so gut kannst. Ja? Wenn du also sagst, ich habe eine Neigung zum Reiten, aber ich habe halt vielleicht nicht die Figur dazu oder ich glaube, dass ich sie nicht habe. Vollkommen egal. Es ist dieses Durchhaltungsvermögen und dieses Glauben daran, dass du es kannst und das beinharte Trainieren wirklich enorm wichtig. Also dritte Fähigkeit, Durchhaltevermögen. Du kannst nichts schaffen, wenn du glaubst, ich mache dreimal einen Spagat und jetzt kann ich. Ja? Wie viele Jahre, wie viele Stunden habe ich im Wasser verbracht, ja, über 4 Jahre hindurch, 6 Stunden am Tag, Samstag und Sonntag geschwommen, 10 Kilometer am Tag, damit ich annähernd international bestehen konnte. Ja. Harte Arbeit, ja, und viel Verzicht. Ja. Und heute schlafen sie bis am 11, dann schauen sie sich 3 Stunden das Handy an und dann gehen sie am Abend auf die Piste und dann vorglühen und dann war das Leben. Ja. Kann es nicht sein. Ja.
Jetzt haben wir sehr viel gehört über deinen Weg, deine Erfolge, Herausforderungen, deine Projekte, auch die Dinge, die dir wichtig sind, die Werte quasi, die du lebst und für die lebst. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Hans Reinisch, was hat ihn ausgezeichnet, was sollte man ihm antworten?
Ich glaube, dass in den nächsten 100 Jahren keiner mehr weiß, wer vor 100 Jahren gelebt hat. Aber wenn es so etwas geben würde, wie einen Zurückschau, dann würde ich gerne haben, dass Menschen, die mich zurückschauen, sagen, welche interessanter, individueller und vollkommen unabhängig denkender Mensch war das und welche Vielfältigkeiten, welchen Antrieb hat er gehabt, sich von seinem 15. Lebensjahr bis zu seinem hoffentlich 70., 75., nie aufzugeben, nie etwas nachzugeben, immer irgendwie anders zu denken, so quasi, pfah. Also wenn ich das anschaue, das war schon was Besonderes, weil diese Kombination von nie aufgeben, weltweit sich bewegen, immer daran glauben, dass es eigentlich gut ausgeht, nie daran zweifeln, und diesen inneren Antrieb und nicht sagen, jetzt ist eigentlich genug, jetzt bin ich froh, wenn ich in Pension bin. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn das jemand über mich sagen würde, 100 Jahre danach, würde ich sagen, pfff, also, dann war ich wirklich happy. Und ich glaube auch, und das ist vielleicht so der Abschluss, ich glaube auch, dass es jemand sagen wird, wenn er sich damit noch beschäftigt. Und das ist die Schwierigkeit, wie viel Information geben wir weiter, behalten wir uns, und demzufolge danke ich dir für dieses Gespräch natürlich, weil ich das auch als ein bisschen so ein Zeitzeuge noch sehe. Wenn sich jemand damit beschäftigt, dann wird er das erkennen und wird er sagen, eigentlich cool, was die damals gemacht haben, dass solche Leute noch gegeben haben, die nicht nur grüne Pillen gegessen haben und gesagt haben, einmal sich zu reproduzieren, war schön, aber das machen wir sowieso in einem Reagenzglas und da vorne ziehen sie den dunkelgrauen Anzug an, weil es ist Sonntag und denken sie nicht darüber nach, was morgen passiert, weil das ist die Gefahr, die ich auf uns zukommen sehe, wenn wir uns nicht davor schon auslöschen, dass wir eine große Herde von Metropolis-Schafen haben und dann sagen 10 Leute oben, jetzt schauen wir alle nach links, jetzt schauen wir nach rechts und das war's. Ja. Und das möchte ich gerne auch den Menschen mitgeben, bitte zurückschauen in die Geschichte, stolz sein auf die Geschichte, ja, und nicht verdammen, was wir vor 30, 40 Jahren gemacht haben, weil es vielleicht ein Fehler war. Weil nur aus diesen Fehlern haben wir gelernt oder nur weil wir glaubten, es waren Fehler, weil alles war nicht alles immer Fehler im Leben. Wir lernen nicht dadurch, dass wir alles immer gut machen. Wir lernen aus dem, dass wir Sachen nicht perfekt machen und sie verändern und sie anpassen. Und das ist so mein Schlusssatz ein bisschen. Ich hoffe, dass jeder diese Individualität erkennt, zu sagen, macht ja nichts, wenn ich das heute nicht kennen habe, aber morgen mache ich es anders und mache es besser. Und wenn es der Rheinisch vor 100 Jahren so erkannt hat und gesagt hat, super, dass er das erkannt hat.
Danke fürs Gespräch.
Danke dir. Danke.